Positionen.
Heute von Jehovas Zeugen in Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung mit dem Thema Der Garten Eden, für immer verloren.
Der englische Dichter und Staatsphilosoph John Milton schrieb Mitte des 17. Jahrhunderts sein berühmtes Epos Das verlorene Paradies. Es erzählt die Geschichte aus dem Garten Eden, wo in der Bibel die Menschheitsgeschichte beginnt. Von Adam und Eva, dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies.
Der Schöpfer wählte sich dies schöne Land für seinen schönen Garten. Auf sein Geheiß ward schnell die fette Au ein dichter Hain von edlen Bäumen, schön für das Gesicht, den Gaumen und Geruch. In ihrer Mitte stand der Lebensbaum, von goldenen Früchten strotzend, Balsamduft veratmend von den blütenvollen Zweigen. Südwärts kam ein Strom durch Eden her, der den geraden Lauf hier unterirdisch fortsetzt, durchs Geklüft des Berges.
Genau wie John Milton sind Menschen in allen Kulturen über alle Jahrhunderte von der Vorstellung eines Paradieses fasziniert gewesen. Ein Ort, der Juden, Christen und Muslimen heilig ist und bis heute ein Sinnbild für die Sehnsucht nach dem Schönsten, dem Glückseligen und Friedvollen darstellt. Aber gab es diesen Ort? Und wenn ja, wo? Und hat der Garten Eden noch eine Bedeutung für uns als Christen? Eine Feststellung können wir jetzt schon machen. Ohne den Bericht über den Garten Eden bleibt der Rest der Bibel ein Buch mit 7 Siegeln. Aber beginnen wir zunächst mit der Suche nach dem Ort. In der Bibel, im ersten Buch Mose, der Genesis, im Kapitel 2. Dort steht in den Versen 8 und 9 Folgendes zu lesen.
Ferner pflanzte Jehova Gott einen Garten in Eden gegen Osten, und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. So ließ Jehova Gott aus dem Erdboden allerlei Bäume hervorwachsen, begehrenswert für den Anblick und gut zur Speise, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.
Das alles hat Wissenschaftlern keine Ruhe gelassen. Der Reiz, den Ort zu finden, hält an, seit Menschen die Bibel lesen. In der Ära des Kirchenvaters Augustinus im 5. Jahrhundert hatte man das Paradies irgendwo zwischen Nil und Ganges angesiedelt. Manche wollten es im heutigen Saudi-Arabien erkennen, später auch in der Mongolei oder gar in Südamerika. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 10 bis 15 kann allerdings Folgendes nachgelesen werden.
Nun war da ein Strom, der von Eden ausging, um den Garten zu bewässern, und von dort aus begann er sich zu teilen, und er wurde gleichsam zu 4 Hauptflüssen. Der Name des ersten ist Pishon. Es ist der, der das ganze Land Havila umfließt, wo es Gold gibt, und das Gold jenes Landes ist gut. Dort gibt es auch das Bedelliumharz und den Onyxstein. Und der Name des zweiten Stromes ist Gihon. Es ist der, der das ganze Land Kusch umfließt. Und der Name des dritten Stromes ist Hiddekel. Es ist der, der östlich von Assyrien fließt. Und der vierte Strom ist der Euphrat. Und Jehova Gott nahm dann den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und ihn pflege.
Der Garten wurde von einem Strom bewässert, der darin entsprang und sich dann in 4 Hauptflüsse teilte. Die Bibel nennt Länder, durch die sie flossen, und Rohstoffe, für die die Gegend bekannt war. 2 der erwähnten Flüsse, Euphrat und Tigris, Hiddekel, gibt es noch heute. Benjamin Menne ist Naturwissenschaftler. Aufgrund seiner geologischen und geografischen Kenntnisse macht er auf Folgendes aufmerksam.
Wenn auch eine eindeutige geografische Lokalisierung des Gartens Eden unmöglich ist, so ist doch am Genesis-Bericht bemerkenswert, dass er, nämlich der Garten Eden, dort nicht märchenhaft in einem fernen Land beschrieben wird, sondern von ihm sehr konkret als potenziell lokalisierbarer geografischer Ort gesprochen hat. Über die Identität des biblischen Gihon und Pishon kann man allerdings nur spekulieren. Die Flüsse, die heutzutage Euphrat und Tigris genannt werden, entspringen beide in der Nähe der türkischen Stadt Elazig.
In Übereinstimmung mit der Tradition vermutet man, dass der Garten Eden in einer gebirgigen Gegend gelegen hat. und zwar etwa 225 Kilometer südwestlich des Berges Ararat und wenige Kilometer südlich des Wannsees in der heutigen Osttürkei. Den fachlichen Befund fasst Menne folgendermaßen zusammen.
Dass Euphrat und Tigris heute nicht einer einzigen Quelle entspringen und dass es zudem nicht möglich ist, den Pishon und Gihon zu identifizieren, ist allerdings kein Argument dafür, dass es diese Gegebenheiten niemals gegeben hat. Schließlich liegen sehr lange Zeiträume zwischen den berichteten Ereignissen und heute. Zudem werden im Genesis-Bericht zahlreiche Begriffe gebraucht, die auf gartenbauliche Aktivität schließen lassen. Spuren, die im Laufe der Geschichte selbstverständlich verschwinden. Nimmt man zudem den biblischen Flutbericht ernst, und um den kommt man ja bei einer Textanalyse gar nicht herum, so ist selbst aus biblischer Sicht nicht mit einer heutigen Lokalisierbarkeit des Gartens Eden zu rechnen.
John Milton hat in seinem Epos Das verlorene Paradies den Garten Eden nicht nur als wunderschöne Stätte beschrieben. Er zeigte hauptsächlich die Geschichte des Sündenfalls in Eden auf. Satan der Teufel verführte Eva, von der verbotenen Frucht zu essen, und zog dadurch auch Adam mit in das Verderben. Bei Milton heißt es:
Die Sünde zog nun als beständige Bewohnerin persönlich in die Welt. Und Schritt vor Schritt ging hinter ihr der Tod. Noch hat er nicht sein fahles Ross bestiegen. Zerstören wollten sie, versterblichen das Dasein aller Wesen und ein Keim des früheren oder späteren Untergangs in alles pflanzen.
Gemäß der Bibel sprach Gott in 1. Mose 3, Vers 23 und 24 über Adam und Eva nach dem Sündenfall das Todesurteil aus. Die beiden Menschen wurden aus dem Paradiesgarten vertrieben und Engel versperrten den Eingang.
Darauf tat ihn Jehova Gott aus dem Garten Eden hinaus, damit er den Erdboden bebaue, von dem er genommen worden war. Und so trieb er den Menschen hinaus und stellte im Osten des Gartens Eden die Cherube auf und die flammende Klinge eines sich fortwährend drehenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Der Baum des Lebens, ein weiterer faszinierender Aspekt des Gartens Eden. Ein Zeichen, ein Symbol, dass Gott den Menschen ewiges Leben in Aussicht gestellt hatte. Die Bibel bringt ihn nun mit dem Todesurteil über Adam und Eva in Verbindung. Was geschah nach der Vertreibung aus dem Paradies? Die Menschen altern, werden krank und sterben schließlich. Bis heute sind Krankheit und Tod die schlimmsten Geißeln der Menschheit. Kein Mensch, zu keiner Zeit, der nicht davon betroffen ist. Der Archäologe Dr. Klaus Schmidt vom Deutschen Archäologischen Institut in Berlin hat Göbekli Tepe, die derzeit älteste bekannte Tempelanlage der Menschheit, entdeckt. Seit 1995 leitet er deren Ausgrabung in der Türkei. In einem Interview mit der Fachzeitschrift Eurasisches Magazin erklärte Schmidt über das Bauwerk:
Es handelt sich um kreisförmig angeordnete T-Kopfpfeiler von bis zu 7 Metern Höhe und 50 Tonnen Gewicht, die wir aus der Tiefe des Erdreiches ausgegraben haben. Diese Pfeiler sind hochstilisiert, anthropomorph, also menschengestaltig, aber selten mit Armen und Händen, und immer ohne Augen, Nase und Mund. Das querliegende Element dieser T-Riesen stilisiert den Kopf. Bislang haben wir über 40 solcher gewaltigen Pfeiler gefunden. Es liegen aber sicher noch 200 unter der Erde auf dem Göbekli Tepe, verteilt auf mehrere Tempelbauten.
Diese beeindruckende Anlage befindet sich erstaunlicherweise genau in der Region, wo der Garten Eden vermutet wird. Handelt es sich etwa um Überreste des Gartens Eden? Wie wurde hier angebetet? Schmidt im Interview weiter:
Der Mensch hat hier als Künstler etwas dargestellt, was zwar menschenähnlich aussieht, aber in der Dimension weit darüber hinausreicht. Aber die Ausführung der Pfeiler in dieser Riesenhaftigkeit, das Weglassen von Augen, Mund und so weiter, dürfte darauf hindeuten, dass man eben keine Ahnen abbilden wollte, deren Aussehen man ja kannte. Das Gesicht eines Gottes hingegen war nicht bekannt und deshalb wohl auch nicht darstellbar. Es waren meiner Ansicht nach Wesen aus einer anderen Welt, mythische Gestalten, Götter oder Dämonen.
Wie in der Bibel beschrieben, wendeten sich die Menschen von dem einen Gott Jehova ab. Sie mussten nun mit den Folgen von Tod und Trauer fertig werden. In Göbekli Tepe nahmen sie Zuflucht zu überirdischen Wesen und Dämonen und hofften dadurch, den Tod zumindest in der Vorstellung ungeschehen zu machen. Die Tempelanlage ist also kein Überrest vom Garten Eden. Sie zeigt vielmehr eindrücklich, wie schlimm der Tod den Menschen nach der Vertreibung aus dem Paradies zusetzte.
John Milton dichtete eine Fortsetzung seines Epos mit dem Titel »Das wiedergewonnene Paradies«. Hierin berichtet er, wie der Verlust des Paradieses rückgängig gemacht wird und alles, was verloren wurde, wieder erreicht werden kann. So beschrieb Milton Gottes Ratschluss mit der Menschheit, wie Jesus Christus allen Anfeindungen Satans des Teufels widerstand und sein Leben als Opfer für die Menschheit gab.
Ich, der einst den glücklichen Garten besang, der durch eines Menschen ungehorsam verloren, besinge jetzt das wiedererlangte Paradiese für alle Menschen, durch festen Gehorsam eines Mannes, in allem versucht, durch alle Versuchungen. Und der Versucher fehlte, in all seinen Tücken besiegt und zurückgewiesen. Und Eden erwuchs in der großen Wildnis.
Jesus gab sein vollkommenes Leben als Opfer oder Lösegeld für uns. Damit öffnete er einen Weg, damit Menschen die Sünden vergeben werden. Der Tod Jesu wäre aber nicht notwendig gewesen, wenn es im Garten Eden gar keinen Sündenfall gegeben hätte. Der gesamte christliche Glaube baut folglich auf den Geschehnissen im Garten Eden auf. Jesus ist der Garant dafür, dass die Erde wieder zu einem Paradies wird. Im letzten Bibelbuch der Offenbarung, im Kapitel 21, in den Versen 3 bis 5, schildert der Apostel Johannes das Ergebnis.
Siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen weilen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alle Dinge neu.
Mit der Offenbarung schließt die Bibel. Wie im Garten Eden weilt Gott wieder bei den Menschen. Die Menschen leben wieder im Einklang mit Gott. Sie leben harmonisch und ohne Kummer, Leid und vor allem auch ohne Tod. Erinnern Sie sich an die Erwähnung des Baumes des Lebens im Garten Eden? In Kapitel 22, in den Versen 1 und 2 der Offenbarung, werden wieder Bäume erwähnt.
Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes aus hinabfloss in der Mitte ihrer breiten Straße. Und diesseits des Stromes und jenseits standen Bäume des Lebens, die 12 Fruchternten hervorbringen, indem sie jeden Monat ihre Früchte geben. Und die Blätter der Bäume dienten zur Heilung der Nationen.
Welche Bedeutung hat der Garten Eden demnach für uns Christen heute? Aus dem Garten Eden wird am Ende der Bibel eine paradiesische Erde. Und wie in Eden gibt es auch wieder Bäume. Bäume, die Heilung für die Menschen versinnbildlichen. Heilung von allen Krankheiten und auch von der schlimmsten Krankheit des Menschen, der Sterblichkeit, dem Tod. Für die Menschen, die Gottes Willen tun, besteht die Aussicht, für immer in endloser Gesundheit auf dieser paradiesischen Erde zu leben. Die Bibel gibt uns die Gewähr, dass all die schrecklichen Folgen des Sündenfalls im Garten Eden wieder beseitigt werden. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website jehovaszeugen.de. Am 11. März um 6:45 geht es in dieser Sendung um ein anderes Thema. Das Abendmahl des Herrn Jesus. Bitte schalten Sie dann wieder ein. Für heute wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.
Sie hörten eine Sendung von Jehovas Zeugen in Deutschland. Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich dabei um keine redaktionelle Leistung des Bayerischen Rundfunks handelt.